Hallo zu unserer nächsten Hinter den Schlagzeilen-Show und heute haben wir den 4.11.2017 und mit dabei ist der Phil.
Hallo.
Der Luke.
Hallo.
Und die Maria.
Hallo.
Und ich bin Jörg. Hallo an alle Zuhörer. Okay, gut, wie immer könnt ihr uns auch anrufen. Der Hörer ist jetzt wieder aktiv. Und ja, unser Thema heute, ein Wochenrückblick, wie es der Titel schon sagt, und zwar mit unter anderem den folgenden Themen, das Las Vegas-Massaker, dann das Referendum Katalonien und dann werden wir noch einige andere Themen diskutieren, die uns gerade noch so in den Kopf kommen oder die wir auch ein bisschen vorbereitet haben. Ja, würde ich sagen, ja, was ist denn so passiert? Fangen wir vielleicht mit dem Las Vegas-Massaker an, das in der Nacht vom 1. Oktober war, zum Sonntag. Das war in Las Vegas gewesen, logischerweise. Und da hat ein Musikfestival stattgefunden und wo halt dann insgesamt 59 Tote waren am Ende und über 540 Verletzte, also eine ganze Menge. Und der Verantwortliche dafür ist ein Stephen Paddock, ein 64 Jahre alter reicher Mann, der aus einem Fenster ja diese vielen Menschen auf dem Gewissen hat. Und ja, das ist zumindest die offizielle Geschichte. Aber
also genau genommen ist nach der offiziellen Geschichte hat er aus dem Mandalay Hotel geschossen und zwar aus zwei Fenstern gleichzeitig, die eigentlich voneinander räumlich getrennt waren.
Genau, er war also topfit mit seinen 64 Jahren, hat täglich trainiert dafür, für diesen Einsatz und ist dann hin und her gerannt zwischen dem Hotel. Das sind bestimmt, wenn man das Bild anschaut, ja, ich sage jetzt mal 20 Meter, so sieht's aus. Und da ist er natürlich voll bewaffnet und voller Montur schnell zu den Fenstern hin und her gerannt. Also
ja, und er hat auch, muss man sagen, also von wegen Fitness, er hat 10 Taschen mit Waffen da hochgetragen, 27 Waffen mit 5000 Patronen.
Oh. Also schon. Und das ist natürlich alles bei einem Gang.
Ja, das ist eine beeindruckende Leistung, muss man mal sagen.
Da stellt sich natürlich die Frage, wie hat er das in den 32. Stock dieses Gebäudes
natürlich gebracht? Hat er nicht den Fahrstuhl genommen, das wäre nicht in seinem Niveau, sondern ist die Treppen gelaufen.
Gibt es da überhaupt Treppen in dem Mandalay?
Bestimmt.
Nee, also er hat tatsächlich den Service-Fahrstuhl genommen.
Ah, okay.
Und da fragt man sich auch, wie er das überhaupt machen konnte.
Mhm. Ja klar, so als Gast, da benutzt man immer die Dienstwege.
Genau, vor allem mit 27 Waffen auf dem Rücken.
Ja. Yeah. Genau. Oder vor allem,
ich mal kurz, halt... ja.
Ich habe hier was Wichtiges für einen Gast. Ja, natürlich, gehen Sie weiter. Gehen Sie nach oben. Wenn Sie möchten. Genau, das ist zumindest halt die offizielle Theorie und die hört sich natürlich wie immer total unglaublich an, dass ein einzelner Mann halt, ja, genau, diese 27 Waffen, 5000 Patronen, ich weiß nicht, wie viele Gramm eine Hülse alleine wiegt, aber das wären schon ganz paar Kilogramm sein und dann natürlich von zwei Fenstern, die ziemlich großen Abstand haben. Ja, ist unmöglich, dass das ein einzelner Mann war.
Und dazu muss man noch sagen, dass sein Bruder später ausgesagt hat vor den Presseleuten, dass er eben schwer krank war und glaube ich noch nur noch ein halbes Jahr oder ein Jahr zu leben hatte wegen irgendwie Hirnkrebs. Mhm. Das kommt noch oben drauf. Ja. Also er scheint ziemlich fit gewesen sein für seinen und Krebs.
Für seine Krankheit.
Ja. Mhm. Für seine, ja.
Tja, und dass er so ein Massaker, also dass er so eine Tat auf sich genommen hat, angesichts der Tatsache, dass er zuvor auch also $100.000 auf die Philippinen überwiesen hat, wo seine Freundin auf ihn gewartet hatte.
Mhm. Genau, und da war auch noch einiges Geld im Spiel. Ich glaube, er hat $100.000 nach Philippinen, in die Philippinen überwiesen und ja, warum sollte er das denn machen? Also warum sollte er sich umbringen, wenn er halt genau sowas macht?
Hm. Das ist halt die genau. Frage. Dass er so viel Geld noch investiert, ja, also damit seine Freundin halt ohne ihn glücklich wird. Ist schwer vorstellbar.
Dann gibt es ja noch einen anderen Aspekt bei diesem Anschlag, der eigentlich in den Medien selten erwähnt wird. Das ist halt, dass in Las Vegas gibt es ja viele Hotels, auch um dieses Mandalay herum und in so ziemlich jedem dieser Hotels in dieser näheren Umgebung, sagen wir mal 2-3 Kilometer entfernt von dem Hotel, in jedem dieser Hotels ist von Shootings berichtet worden, also von irgendwelchen Leuten, die dort geschossen haben, zur gleichen Zeit und sogar noch nachdem der Herr Paddock offiziell schon tot war. Und da gab es auch Videos, die von den Leuten dann in diesen Hotels gepostet wurden, wie dann Sicherheitskräfte, ich glaube Sondereinsatzkommandos, durch die Hotels gelaufen sind. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum sind denn die da überhaupt da? Und es gibt auch Polizeireports, die veröffentlicht wurden, wo man eben hört, wie die Polizei sagt, ja, Active Shooting in dem anderen Hotel. Also von wo ist dieses Shooting gekommen, wenn das nur der Paddock war in dem Hotel?
Mhm, in Mandalay Hotel.
Und genau, und wird auch
Ja, Luke?
Ja, nee, ich wollte nur sagen, dazu wird auch passen, dass, ja, das hat ja auch der Anwalt der Opfer zum Ausdruck gebracht und hat halt gefragt, ja, wie kann es sein, dass, weil in quasi alle Zeugen haben berichtet, also dass es gab halt nirgendwo hin, wo man hätte fliehen können, so richtig, ne? Also es gab irgendwie aus diesem Tumult keinen wirklichen Ausweg und obwohl es bei so einer Veranstaltung ja natürlich auch Fluchtwege und sowas gibt und ja, und das, wenn man sich jetzt überlegt, wenn eben dieses Feuer aus verschiedenen Richtungen kam, dann macht es ja Sinn, ne, dass dieses Gefühl entsteht, man kann nirgendwo hin.
Genau. Ja. Und obendrein sprechen wir nicht von irgendeiner Stadt, sondern von Las Vegas. Und Las Vegas ist dafür bekannt, dass es eigentlich so ziemlich die am besten kontrollierteste Stadt auf der Welt ist. Mit ganz vielen Sicherheitskameras, mit Sicherheitsvorrichtungen in fast jedem Hotel, in fast jedem Gang, in fast jeder Ecke. Man stellt sich natürlich die Frage, wie der Herr Paddock da überhaupt hochgekommen ist, ohne dass ihn jemand detektiert hat.
Genau, und das
der
meinte
hatte
der
einen Tarnmantel.
unsichtbar war er dann, gell?
Ja, genau.
Und, aber das meinte auch der Opferanwalt, dass es halt auch keinen Sinn ergibt, ne, dass die Sicherheitskameras anscheinend halt deaktiviert waren oder abgebaut waren oder was auch immer. Und das kann halt auch nicht sein. Also warum, er hätte es ja nicht machen können. So, das kannst ja nicht einfach dann sozusagen einmal winken und in die Kamera und die dann abbauen. Das funktioniert ja nicht. Und genau, und mit den, was wollte ich sagen, noch eine weitere Lücke in der ganzen Story, ja, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber es gibt ja viele. Werden sich ja noch einige finden.
Ja, zum Beispiel, ich glaube am Tag danach oder vielleicht sogar am gleichen Tag wurde ja eine Pressekonferenz abgehalten und da war ein Herr Lombardo, der Chefermittler, der dann später abgesetzt wurde und er hat, glaube ich, in der ersten Pressekonferenz oder in der zweiten, also ziemlich kurz nach dem Attentat, selber davon gesprochen, dass es ziemlich für ihn als Ermittler ziemlich unwahrscheinlich ist, dass das, das hat er nicht genauso gesagt, aber das ist das, was er ausdrücken wollte, dass es eben nur der Paddock war und dass da keine Connections zu irgendjemand anders bestanden haben. Und in der gleichen Pressekonferenz hat man halt im Hintergrund immer so eine Person gesehen. Das ist der FBI-Ermittler, der dann später die Recherchen unter seinen Hut genommen hat. Und der anscheinend ein ziemlich genaues Auge drauf geworfen hat, was die Polizei, also die örtliche Polizei überhaupt von sich gibt.
Ja, und das würde ja auch erklären, dass die Geschichte ja ganz oft geändert wurde. Also es gab ja irgendwie zig Versionen, also offizielle Versionen, wie das Ganze jetzt abgelaufen ist und die total sich teilweise widersprochen haben. Und ich glaube, nach der neuesten Version ist auch wieder irgendwie so ein Fehler in der Timeline drin, weil wenn das alles so stimmt, dann müssten die Polizeikräfte eigentlich schon vorher beim Paddock gewesen sein, bevor er überhaupt aufgehört hat zu schießen, was ja auch keinen Sinn macht. Sonst hätten sie ihn ja daran gehindert. Aber diese Widersprüche ergeben dann halt solche Sachen, weil die das ständig geändert haben. Und das.
Ja, um das den Zuhörern vielleicht noch mal ein bisschen klarer auszudrücken. Also der Lombardo hat eine Pressekonferenz gegeben und dort hat er als Chefermittler, also er war dafür verantwortlich für die Ermittlungen in diesem Mendeley-Hotel, da hat er dann eine Zeitlinie präsentiert, wie die Polizei, also die örtliche Polizei dort vorgegangen ist, wann sie was entdeckt hat und wann welche Anrufe eingegangen sind. Und diese erste Timeline, die er da dort auf dem PC oder auf dem Fernseher präsentiert hat, hat sich mittlerweile mindestens zweimal komplett geändert. Und zwar nicht nur ein Detail, sondern viele Details. Zum Beispiel, wann dieser Sicherheitsbeamte, der in dem 32. Stock angeblich durch den Paddock durch die Tür angeschossen wurde im Bein, dass der zu komplett unterschiedlichen Zeiten angeschossen wurde. Also das hat sich, glaube ich, inzwischen dreimal geändert. Und da stellt sich die Frage, kann man als Polizeiermittler das so schwer oder so schlecht feststellen am Anfang und kann sich das so extrem ändern innerhalb von ein paar Wochen? Oder sind da einfach am Anfang vielleicht die Fakten realer gewesen und am Schluss haben sich irgendwelche Kräfte, wahrscheinlich das FBI, gedacht, man muss das noch ein bisschen anpassen, weil das vielleicht zu heikel ist, weil man dann vielleicht zu viele Fragen stellt.
Gut, aber es kann schon sein, dass man immer ein bisschen Zeit erstmal braucht, um die Daten zu sortieren. Das kann schon sein, dass da auch ein paar Informationen erstmal rausgegeben wurden, die halt dann später dann nicht ganz so korrekt waren. Also kann ich mir schon vorstellen.
Aber teilweise hatte ja der Joe Quinn und auch der Newt Bradley das ziemlich genau aufgebröselt. Wir haben nicht alle Artikel von ihnen jetzt auf Deutsch übersetzt bisher, aber die haben das ziemlich genau auseinandergenommen und haben eben festgestellt, dass das hinten und vorne überhaupt nicht passt. Also was dort zuerst präsentiert wurde und dann der zweite Bericht und der dritte Bericht, das sind Sachen, die sich so komplett widersprechen und die man auch nicht einfach auf irgendwelche Ermittlungsfehler am Anfang schieben kann, sondern die eigentlich sehr deutlich darauf hindeuten, dass da irgendwie mit bewussten Mitteln irgendwas vertuscht werden soll.
Also das heißt, dass auf jeden Fall eine graue Eminenz im Hintergrund waren oder mehrere, die halt dann bewusst.
Also von einer wissen wir ganz genau, dass die am Werk war. Das war eben dieser FBI-Agent, der hinter diesem Lombardo gestanden ist, der dann später von den Ermittlungen zurückgetreten wurde. Ich glaube sogar von diesem FBI-Agenten, weil der Lombardo eben am Anfang Dinge gesagt hat, die irgendwie nicht in das offizielle Bild gepasst haben. Und vielleicht sie auch immer mal wieder versprochen hat. Und dieser FBI-Agent ist ziemlich bekannt und der hat so ziemlich in jeder Geheimoperation in der Vergangenheit mitgearbeitet. Das ist also ein großes Tier, ein hohes Tier und der hat auch in Auslandseinsätzen, also von Amerika, die Counter-Insurgents oder wie man das nennt, geleitet. Also der weiß ganz genau, wie man solche Dinge anstellen muss.
Naja, ich habe eher gedacht, dass der Sheriff zuerst sich mehr so an die offiziellen Vorgaben gehalten hat oder Informationen also nur gegeben hat, also die so mehr, also die jetzt nicht so widersprüchlich erschienen und dann erst später, wo er dann so anfing auch zu sagen, der Paddock könnte Hilfe gehabt haben, dass er dann daraufhin abgesetzt wurde.
Ja, das klingt fast so,
das gedacht.
Ist auch ein typisches Bild. Ich glaube, auch bei anderen Anschlägen war das so gewesen, dass die ersten Ermittler dann entweder verstorben sind oder halt auch entlassen wurden, die halt an der Wahrheit berichtet haben. Aber mir fallen jetzt leider auch keine Namen dazu nennen. Aber das ist ein typisches Bild, was man sehr oft sieht, dass halt die ursprünglichen Ermittler, die natürlich die Daten zuerst sehen und dann.
Also das FBI hat ziemlich schnell die Kontrolle übernommen über die ganzen Ermittlungen. Am Anfang war die örtliche Polizei damit beschäftigt und da war halt Lombardo der Obere, also der Chef sozusagen, und der FBI hat ziemlich schnell dann die Kontrolle übernommen und von dem Punkt an ist eigentlich nur noch vom FBI die Informationen an die Öffentlichkeit gelangt.
Ja, und es ist ja auch, widerspricht ja eigentlich auch so ein normaler Polizeiarbeit, dass man halt sich quasi so schnell dann auf ein Szenario einschießt und sagt, okay, das war jetzt einer, fertig aus, den haben wir. Weil ich meine, selbst wenn es, sag ich mal, alles darauf hindeuten würde, dass es wirklich nur ein Shooter war, selbst dann, wenn irgendwelche Indizien kommen, vielleicht war da noch jemand im Spiel, dann müsste man das dem ja wirklich extrem gewissenhaft nachgehen, um dem auf den Grund zu gehen, selbst wenn man vermutet, dass es vielleicht falsch ist oder so. Ja. Aber dass man halt von so schnell sagt, okay, das war der, es war einer. Und jeder, der sagt, es könnte vielleicht noch jemand sein, ist dann gleich ein Verschwörungstheoretiker. Also da sieht man dann schon, irgendwas kann da nicht so ganz stimmen. Also so sinnvolle Ermittlungsarbeit ist das nicht.
Und das ist auch ein typisches Bild, was wir bei vielen Anschlägen oder bestimmt bei allen Anschlägen in den letzten Jahren hatten, dass es immer nur ein Mann war, wo es sehr viele Zeichen dafür gibt, dass es mehrere Leute im Spiel gewesen sein müssen, die eben das Ganze auch koordiniert haben. Also halt wirklich Profis, die diesen Anschlag professionell durchgezogen haben und halt mit staatlichen Mitteln oder staatlichen Geheimmitteln halt durchgeführt haben. Und nicht nur einer. Dieser Paddock ist halt in unserem Fall wieder, und in diesem Fall einfach wieder der Sündenbock, der wirklich draufging, der jetzt tot ist, und damit kann man ihn halt auch keine Fragen mehr stellen, und er ist halt der Sündenbock, und die Leute geben sich ja halt dann mit dem zufrieden, und alles andere wird er dann wieder von offizieller Meinung halt angezweifelt oder, wie es Luke gerade sagte, eben als Verschwörungstheorie angepriesen. Man darf das nicht weiter hinterfragen.
Das habe ich auch in meinem privaten Familien- und also Freundes- und Bekanntenkreis auch erlebt, dass ich so ein bisschen versucht habe, so die Informationen einzubringen oder so diese, mir so wie diese Frage gestellt habe. Manchmal frage ich mich, also bei so einem großen Manöver, dass so ein einzelner Mann das so alleine alles durchgeführt haben könnte, kam gleich, nee, ist Verschwörungstheorie.
Ja, das ist ja auch das, was uns eingebläut wird, dass wir sowas sofort rejecten. Ja. Wenn man irgendwas hinterfragt, dass es dann eben gleich eine Verschwörungstheorie ist, und dann werden halt auch gleich emotionale Trigger ausgelöst und ja.
Also ein interessanter Aspekt von dieser ganzen Las Vegas-Geschichte, das hatten, glaube ich, auch der Joe Quinn in der englischen SOT Radio Show mal angesprochen, ist, dass es halt bis heute eigentlich kein Narrativ gibt, so richtig, ne? Weil sonst hat man ja immer, also auch wenn das dann vielleicht falsch ist, aber man hat ja immer so eine Geschichte, die dann erzählt wird, okay, das war halt ein Moslem, der wurde radikalisiert, der hat irgendwie den Westen gehasst, und dann gab es ein Bekennerschreiben von ISIS oder was weiß ich, und also irgendwie, es wird einem immer eine Geschichte aufgetischt, die sozusagen irgendwie Sinn macht, so, ne? Also die Leute wissen dann, okay, der Moslem, der hasst uns halt und hat halt den Anschlag gemacht, oder ISIS, Terror und was weiß ich, und oder halt es gab halt irgendwie so wie bei den, weiß nicht, School-Shootings oder so, gab es dann einen Brief von dem Typen oder so, wo er seine Motive dargelegt hat oder was weiß ich, ne? Und dann kann man das so psychologisch halt auch so ein bisschen abhaken und sagen, okay, man hat irgendwie so ein Bild im Kopf, wie das halt irgendwie gelaufen ist und warum, auch wenn es natürlich dann oft falsch ist, aber immerhin. Und jetzt ist es so, eigentlich weiß man überhaupt gar nichts. Also es gibt kein Motiv, es gibt kein Bekennerschreiben oder irgendwas. Es gibt verschiedene Versionen der Geschichte und eigentlich, also es ist vielleicht auch so ein bisschen, die Leute, das macht die Leute natürlich irre, ne, und verrückt und macht Angst, und weil das einfach nicht abgeschlossen ist. Das hängt einfach so in der Luft, und man weiß überhaupt nicht, okay, da hat jemand irgendwie Dutzende von Menschen niedergemäht. Warum? Keine Ahnung. Was ist der Hintergrund? Keine Ahnung. Also, das ist schon psychologisch fragwürdig, ja.
Am Anfang kam schon die Behauptung auf, dass er halt IS mit dem Spiel war, dass er jetzt den Dschihadi-Himmel entdeckt hat, aber das hat sich dann nicht bestätigt. Also die Versuchung gab es schon. Ich könnte mal vermuten, dass halt auch einfach, man halt einfach ein Bild erzeugen will, jeder kann halt durchtrennen und halt Leute erschießen. Dass halt jetzt nicht nur die ganz extrem sind vom IS, sondern auch jeder normale Mensch ein Attentäter sein kann.
Niemand ist sicher.
Ja, niemand ist sicher, genau. Und was auch noch...
Ja, Maria? Also ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass halt dass diese IS-Botschaft mit Absicht auch erstmal eingespielt worden ist am Anfang, um das Narrativ eben wieder in diese bestimmte alte Richtung zu lenken. Aber dann ist ja auch der Bruder des angeblichen Täters auf den Plan getreten und hat gesagt, sein Bruder hätte nie solche Ambitionen gezeigt. Wäre auch nie ein Waffennah gewesen, kein Extremist, keine extrem politischen, religiösen Ansichten in keiner Hinsicht. Weshalb sich das ja dann quasi wieder relativiert hat.
Was auch noch interessant ist, vor allen Dingen, da war ein sehr gutes Sicherheitssystem aufgebaut mit sehr vielen Kameras, die halt vor dem Hotelzimmer angebracht waren. Und da kann man sich natürlich fragen, warum sollte jemand sowas aufbauen, der sich anschließend umgebracht hat? Wozu braucht er Sicherheitskameras?
Genau, also auf dem Stock und vor seinem Zimmer war ein Kamerasystem aufgebracht und die Ermittler haben dann, glaube ich, am Anfang gesagt, dass die Kameras dazu verwendet wurden von Paddock in dem Raum, um zu sehen, ob jemand vorbeikommt oder nicht vorbeikommt. Das klingt für mich nicht wie ein Aufbau eines Laien, sondern eher wie von jemand, der sich auskennt mit so einer Sache.
Das heißt, Paddock war schon lange tot und da haben halt die Profis dann ihre Tat vollführt und halt mehrere Personen von mehreren Fenstern geschossen. Und er lag schon lange tot.
Das habe ich auch gedacht. Die haben sich wahrscheinlich einfach dieses Zimmer ausgesucht und diesen Mann, weil dieses Zimmer nun mal gerade strategisch günstig war. Ansonsten hätte irgendjemand anderes dran glauben müssen, statt Paddock. Der war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort, denke ich.
Aber die Sache mit dem Motiv ist wirklich interessant. Also das stimmt wirklich. Also ich kann mich eigentlich an fast keinen Anschlag dieser Art oder Terroranschlag oder Amoklauf in der Vergangenheit erinnern, der irgendwie ähnlich konfus gewesen wäre wie dieser. Also dass eben kein offizielles Motiv freigegeben wird. Und es ist ich glaube, bis jetzt die offizielle Linie vom FBI und die offizielle Geschichte, dass eben kein Motiv da ist. Vielleicht spricht es auch dafür. Das ist eine andere Spekulation, dass eben vielleicht wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das vielleicht eine Geheimdienstsache war, dass das vielleicht gar nicht vom örtlichen Geheimdienst, also vom amerikanischen durchgeführt wurde, sondern von einer anderen Kraft, die vielleicht eine Message senden wollte und das inländische Geheimdienst einfach Probleme hat, jetzt irgendwie eine Story zusammenzuflicken. Ich denke da an Mossad oder sowas.
Könnte sein, ja. Um halt die USA unter Druck zu setzen. Hier macht was wir sagen. Oder vielleicht sogar Trump halt. Dass es in Richtung Trump geht hier. Weil Trump hat sich halt gerade zu Anfang seiner Wahl hat konträr verhalten in vielen Bereichen der USA und halt ein Druckmittel gegen ihn zu haben. Hier, wenn du nicht das machst, was wir wollen, dann gibt es weitere Tote. Könnte auch ein Motiv sein. Also natürlich nicht vom Paddock, aber halt ein Hintergrund von den Geheimdiensten.
Und so, was ich mal gehört habe, dass das so gegen diese Spaltung, also liberale Eliten, konservative Massen, dass ja dieses Open-Air-Festival, was ja unterhalb des Mandalay Bay Hotels stattfand, also eher so wo halt eben eher konservativ ausgerichtete Menschen hingingen, wahrscheinlich auch viele, die halt also eher Republikaner und Trump gewählt hatten. Und also dass das so erschien, wie als ob das, also zumindest der Artikel, den ich gelesen hatte, also hat es nahegelegt, dass es wie eine Botschaft war, also der liberalen Eliten, also ihr habt falsch gewählt, jetzt terrorisieren wir euch. Also ein bisschen so in die Richtung.
Und interessant ist auch, ja, dass im Nachhinein einige Leute verschwunden sind, die im Nachhinein darüber berichtet haben, dass eben, also Personen, die dort anwesend waren, die bei dem Musikfestival waren und die dann danach berichtet haben von mehreren Shootern, mhm, und mindestens 5 davon sind inzwischen tot. Und ich glaube, gestern sind 2 im oder vorgestern
bei einem Autounfall
ums Leben gekommen.
Was für ein Zufall.
Ja.
Da gab's auch natürlich auch am Anfang wieder Funkberichte halt von der Polizei, und wo halt auch von mehreren Schützen erstmal berichtet wurde und natürlich auch von den Zeugen, von denen wir gerade geredet haben, die halt jetzt auch verschwunden sind. Genau, man könnte sich natürlich auch jetzt, also wir merken natürlich, dass die Geschichte ja ziemlich am Bröseln ist und eigentlich keinen Sinn macht, dass es ein einzelner Mann war. Und dann gibt es halt auch noch die Theorien wegen den Schusswaffen. Also angeblich hat er halt diese Waffe verwendet, und dann gibt es halt viele Videoanalysen zum Beispiel, wo man natürlich nur vermuten kann, aber man kann schon anhand von, halt, wenn man das halt mal auswertet und vergleicht von den anderen Schusswaffen, feststellen, dass auch andere Waffen zum Einsatz kamen, als angeblich die halt von offizieller Meinung herangetragen wurden.
Da hast du, glaube ich, auch ein Video zu, oder?
Mhm, genau, ich habe zum Beispiel, es geht halt, im Zimmer wurde eine AR-15 gefunden, das ist halt auch ein Maschinengewehr, und womit man halt ungefähr maximal 100 Schuss in Magazin enthalten sind. Bloß das macht halt keinen Sinn, weil weil der Paddock halt viel mehr Schüsse abgegeben hat, und man müsste dann halt zu häufig das Magazin einfach wechseln. Da wird halt eher vermutet, dass es eher eine M240 war, das heißt halt auch eine Militärmaschine, und an die man normalerweise auch gar nicht rankommt, wenn man nicht irgendwelche ganz besonderen Kontakte hat. Und da gibt es halt so ein Audiobeispiel, wo diese Maschinengewehre mal verglichen werden. Das spiele ich mal kurz ein. Okay, cool, jetzt haben wir wirklich genug Knallerei gehört.
Da muss man, glaube ich, das Video dazu anschauen, um das genau
zu verstehen. Genau, da sind auch Bilder dazu. Also am Anfang wurde halt diese AR-15 eingespielt, die sehr schnell geschossen. Und dann war halt im Tonvergleich, was man da gehört hat in diesem Moment. Das hatte eher diese M240 entsprochen, was ein Trommelmagazin hat. Und von daher konnte man, oder zumindest halt anhand dieses Audiobeispiels halt, eher diese AR-15 ausschließen, dass es sich um ein ganz anderes Gewehr gehandelt hat, als angegeben.
Also um das nochmal zu verdeutlichen, die offizielle Geschichte sagt eben, dass in dem Zimmer von Paddock zwar 27 Waffen gefunden wurden, aber dort nur halbautomatische Waffen abgefeuert wurden. Und diese halbautomatischen Waffen feuern nicht in dieser Geschwindigkeit wie eine vollautomatische Waffe. Mhm. Und vollautomatische Waffen, wie man durch den Vergleich dann festgestellt hat, es muss eine vollautomatische Waffe gewesen sein und eben eine dieser zwei Varianten, entweder diese M240 war das, glaube ich, oder? Genau, oder eine andere Militärwaffe. Und um an diese Waffe zu kommen, ist selbst in Amerika also ziemlich schwer. Mhm. Man kann das nur unter sehr strikten Voraussetzungen bekommen, und man wird monitored, ich weiß nicht, wie heißt das auf
Deutsch? Überwacht.
Überwacht, genau, von den Behörden, wann man es kauft, wo man sich befindet und so. Hm. Also man kann diese Waffen nicht als Otto-Normal-Amerikaner so leicht bekommen. Ja. Und das hat halt Joe Quinn auch in seinem Artikel als einen Punkt aufgebracht, der eigentlich dagegen spricht, dass nicht übereinstimmt mit der offiziellen Geschichte, dass in dem Zimmer eben diese Waffen nicht vorhanden waren. Und vor allem diese Waffen, die da anscheinend jetzt wirklich zum Einsatz gekommen sind. Diese Militärwaffen, die wiegen halt auch extrem viel und sind riesengroß. Also die wiegen um die 10 bis 12 Kilo. Und dann
eine Waffe.
Und das ist ein 64 Jahre alter Mann, der an Krebs bald stirbt.
Und ohne Munition bestimmt.
Genau.
Ja, und man hört ja auch, finde ich, auf den Aufnahmen, das Kaliber ist, ist ja auch ein anderes, ne, bei diesen großen Militärwaffen. Das klang ja schon nach mehr Wumms. Und das wird ja auch dafür sprechen, weil diese Schüsse wurden ja teilweise aus ziemlich weiter Entfernung abgegeben. Und da haben sich ja auch ein paar Leute gefragt, wie das überhaupt sein könnte. Also Leute, die sich mit Waffen halt auch auskennen, dass du eigentlich auf so eine Distanz gar nicht so einen Schaden anrichten kannst. Und einfach ne, diese schiere Anzahl der Menschen, die da wirklich gestorben sind, dass es eigentlich keinen Sinn ergibt.
Also dann nochmal, dass einfach mehrere Schützen da waren, wo es sogar die Theorie gibt, dass auch im Hintergrund welche waren auf dem Boden und von hinten geschossen haben.
Also. Was ich dazu auch noch gelesen habe, ist, wo Leute versucht haben, eben auch rauszukommen, also die Ausgänge waren verbarrikadiert und die Scheinwerfer wurden nicht abgestellt, sondern wurden halt so in, also das volle Flutlicht wurde auf die Massen gerichtet, wie als um die alle sichtbar zu machen als Ziele für zahlreiche Schützen.
Bei dem Punkt könnte man natürlich einwenden, dass zu dem Zeitpunkt, in dem man gemerkt hat, dass da Schüsse gefallen sind, dass man einfach die Lichter angemacht hat, damit die Leute sehen, wo sie hinfliehen können. Das beweist nicht wirklich viel.
Ja, und bei Konzerten ist es ja eigentlich normal, dass man ein Publikumslicht hat quasi, ne? Und sobald die Show vorbei ist, geht es halt an.
Genau.
Klar, sobald man dann merkt, okay, hier ist ein Notfall oder so, dann gehen die natürlich oder macht man die natürlich an. Also das wer weiß, ne? Also.
Ja. Es war eine Paniksituation. Ich denke mal, nicht jeder war dort beim Geheimdienst gewesen von den Veranstaltern. Die haben halt auch gedacht, niemand wusste, was wirklich los war. Menschen sind umgefallen, Menschen waren in Panik. Die haben halt vielleicht gedacht, okay, wir machen jetzt Licht an, wir müssen, damit die Leute was sehen und überhaupt. Also wäre auch eine plausible Erklärung.
Ja. Wobei es gibt also manche
Luke?
Ich wollte nur sagen, manche von den Erklärungen, die dann sozusagen die Leute vorbringen, die offizielle Geschichte verteidigen, sind aber auch haarsträubend. Also zum Beispiel hatte irgendwer gesagt, man könnte es ja erklären, dass der mit den ganzen Waffen da hochgefahren ist, wenn das jetzt Golftaschen waren oder so, das hätte ja auch ein Golfer sein können, einfach mit sehr vielen Golfschlägern. Also ich meine, gut, es könnte irgendwie vielleicht sein, unter sehr vielen Voraussetzungen, aber es ist schon etwas weit hergeholt.
Maria, du wolltest noch was sagen?
Ich weiß nicht, ob es sich schon erledigt hat. Ich wollte nur noch zu der anderen Sache was anfügen, ob das vielleicht was zu beiden Elementen gewesen sein könnte.
Na klar,
Mitarbeiter waren und die nicht so genau wussten, was geschah, und andere, die halt da so ganz konkret mitgemacht haben, zum Beispiel eben Ausgänge verbarrikadiert oder so.
Ja, das kann ein Mix von beiden gewesen sein. Das ist halt schwer nachzuvollziehen. Ja.
Oder vielleicht war es auch so, ne, dass die Leute, die das geplant haben, natürlich wussten, dass diese Prozedur so ist, ne? Wenn halt ein Notfall ist oder so, dann gehen natürlich die Lichter an, und dann haben sie vielleicht noch irgendeinen eingeschleust, der dann sichergestellt hat, dass die Lichter auch wirklich stark sind und nicht wieder ausgeschaltet werden, und wer weiß, ne? Das kann ja auch so sein.
Okay, gut. Haben wir noch so Las Vegas?
Ich wollte nur noch sagen, dass ich es ganz seltsam fand. Also gesagt wurde, die Kamera, die wurde halt, da wurden mehrere Kameras aufgestellt und im Flur, also dass die gelaufen wären und dass der Paddock gleichzeitig geschossen hätte und wäre nicht nur hin und her gerannt zwischen beiden Fenstern, sondern auch noch an der Tür gewesen, um zu gucken, wer denn nun ankommt, und hätte dann diesen Jesus Campos, also diesen Sicherheitsbediensteten, den er dann angeschossen haben soll später.
Genau.
Dann gesehen,
innerhalb
dadurch dann auch noch durch die Tür geschossen.
Also innerhalb von 10 Minuten 10 Minuten soll das Ganze gedauert haben. Innerhalb von 10 Minuten hat er gleichzeitig aus zwei Fenstern mit 27 Waffen geschossen und gleichzeitig hat er dann noch auf die Sicherheitskamera geschaut, ob im Gang jemand kommt. Das ist die offizielle Geschichte.
Ja. Genau, und dieser Jesus genau, und Campus. Was Wolltest du auch was zum Jesus Campus sagen? Oder? Okay, dann erzähl du.
Ja, also der soll angeblich verschwunden gewesen sein für eine Woche oder zumindest für die Medien nicht zugänglich und ist dann aufgetaucht, also so gegen Ende Oktober, in einer Talkshow, wo er halt, er wollte halt was sagen zu den Bohrgeräuschen, die er gehört hat, aber die Moderatorin hätte so gesagt, ja, er hat Schüsse gehört und der Campus hat das dann auch so bestätigt, wo ich mir dann so gedacht habe, kann es auch sein, dass man ihm gesagt hat, ja, du erscheinst auf dieser Show, du warst wichtiger Zeuge und du musst dich an die Informationen halten, also die wir dir vorgeben, ansonsten bist du auch erledigt, so wie andere Zeugen. Hm. Also so in der Art.
Also für circa
ist
eine
das,
Woche.
Ist das, was du sagen willst?
Also für circa eine Woche konnte man ihn nicht erreichen, weil natürlich alle Medien versucht haben, ihn zu erreichen, weil er einer der Hauptzeugen ist, der da dort angeblich angeschossen wurde. Und dann, wie du richtig sagst, ungefähr nach einer Woche ist er dann wieder aufgetaucht. Aber davor hat er schon zugesagt gehabt, mehreren Medien Interviews zu geben. Und dann wurde entschieden, dass er eben nur ein Interview geben soll. Und das war halt bei dieser berühmten amerikanischen Sendung mit Ellen, genau. Und dort ist er dann aufgetreten. Und wer das Video mal angeschaut hat, der kommt, also das war jetzt mein subjektiver Eindruck, der kommt mir nicht vor, als hätte er irgendwie freiwillig die Aussagen getätigt. Und die Moderatorin hat nicht wirklich Fragen gestellt, sondern die hat eigentlich leitende Fragen gestellt, die die offizielle Theorie unterstützen. Also die hat ihn nicht mal zu Wort kommen lassen. Die hat einfach eine Tafel hochgehoben und hat dann das offizielle Szenario um den Raum beschrieben und hat gesagt, ja, zu dem Zeitpunkt warst du ja da, stimmt's? Und er hat dann gesagt, ja. Also das war das, was das mit dem Interview zu tun hatte, weiß ich echt nicht. Und der sah wirklich nicht glücklich aus da. Und am Schluss hat sie, glaube ich, dann noch gesagt, ja, du bist ja ziemlich aufgewühlt und das wird ja auch dein letztes Interview sein, denn du willst ja deine Ruhe haben. Das waren ihre letzten Worte, also das ist unglaublich.
Aber immerhin, er wird wahrscheinlich noch befragt werden, auch von, also es meinte auch dieser Opferanwalt auf Fox, hat er auch ein Interview gegeben und er meinte auch, es wird der Zeitpunkt kommen, wo er einfach befragt werden wird von Anwälten und so weiter. Also hoffen wir mal, dass das passiert und dass man da vielleicht dann noch ein bisschen mehr erfährt.
Ja. Aber die Gefahr ist sehr groß, dass er halt sich nicht mehr getraut, irgendwas zu sagen, weil aufgrund des Druckaufbaus und er weiß, was passiert ist. Es wird ja bestimmt auch an ihm nicht vorbeigegangen sein, dass halt viele Zeugen halt auch tot sind und der wird sich wahrscheinlich genau überlegen, was er da erzählt. Leider eben.
Ja. Ja.
Gut, Las Vegas. Wollen wir noch kurz drüber sprechen? Gab's eigentlich auch wie immer diese Fake-Shooter oder Fake-Attack?
Wie immer sind natürlich diese Gerüchte wieder aufgekommen und.
Es waren alles nur Schauspieler, die da gestorben sind.
Genau, und dazu passt eigentlich unsere letzte Sendung, wo wir ein bisschen Verschwörungen besprochen haben und was Verschwörungen sind und was eben keine Verschwörungen sind und wie eben leicht abstruse Ideen in den Umlauf kommen und dann Leute sowas glauben wie, das waren alles Schauspieler und da wurde ja gar niemand verletzt. Und,
Ja. Genau, diese Theorien gibt es leider immer noch und immer wieder bei diesen ganzen Anschlägen, dass halt Schauspieler, es nur Schauspieler waren
und niemand wirklich gestorben ist. Also ich frage mich auch, also wie Leute auf solche Ideen kommen, also sowas zu verbreiten.
Ja, und ich vermute mal ganz einfach, dass man halt nicht weiter hinterfragt und halt, wie wir es auch in der letzten Show hatten, das Verschwörungstheorien und dann werden halt alle anderen Theorien, ich sage jetzt nicht Verschwörungstheorien, auch über den Haufen geworfen. Ja, ist doch genauso wie, wenn man behauptet, das sind nur Schauspieler. um halt das eher so fast gleichzuschalten.
Und es macht vielleicht auch ein Stück weit erträglicher, ne? Weil wenn es jetzt nur alles irgendwie Schauspieler sind oder so, dann ist es ja alles gar nicht so schlimm, weil ich meine, unschuldige Menschen, die einfach niedergeschossen werden aus dem Nichts und überhaupt nicht wissen, wie ihnen geschieht, ist einfach schrecklich. Und die Vorstellung allein. Und ja, wenn das alles Schauspieler sind, dann, ne, dann ja.
Genau. Gut, würde ich sagen, gehen wir zum anderen Thema über, und zwar auch zu nicht den Schauspielern, nach Katalonien, noch Spanien. Genau. genau, da gab es, das war glaube ich auch am 1. Oktober gewesen, ein Referendum, und wo halt darüber entschieden werden sollte, ja, wird Katalonien unabhängig, unabhängig oder bleibt es halt weiter, oder gehört es weiter zu Spanien. Und ja, da haben halt die Menschen dort abgestimmt. Und ja, was ist dann weiter passiert? Weiß da jemand noch was dazu?
Also ich weiß halt nur, dass die Wahlbeteiligung bei 43% lag und dass also mehr als die Hälfte also gar nicht sich an der Abstimmung beteiligt hatten, dass ungefähr 90%, also von denen, die abgestimmt hatten, also sich für die Unabhängigkeit aussprachen, während viele von denen, also die eigentlich also dafür waren, dass Katalonien bei Spanien bleibt, erst gar nicht zur Wahl gegangen sind.
Ja, aber das liegt auch daran, dass... Nee, entschuldige bitte.
Nee, also du kannst ruhig reden.
Ja, nee, weil was auch daran liegt, dass halt die spanische Regierung ja von vornherein gesagt hat, das ist illegal und die werden das nicht anerkennen. Dadurch sind halt gerade diejenigen, die vielleicht eh gegen die Unabhängigkeit waren, haben sich auch gedacht, ja, warum soll ich da hingehen, weil es ist eh illegal und das ändert sowieso nichts. Und von daher brauche ich ja auch nicht hingehen. Und was auch interessant ist, dass es, glaube ich, eine Umfrage gab im Vorfeld und glaube ich im Vorfeld und da hat ergeben eben, dass ich glaube sowas wie 49% der Katalanen war gegen die Unabhängigkeit und ich glaube 41% oder so dafür, ne? Irgendwie sowas. Und also das heißt, es ist jetzt nicht so, dass was man ja denken könnte, so nach dem Motto, ja, das arme, unterdrückte Volk und die sind alle eigentlich für die Unabhängigkeit, sondern das ist eben auch eine große Spaltung innerhalb Kataloniens.
Also Katalonien ist ungefähr im Nordwesten von Spanien und ist ein relativ großes Gebiet. Und anscheinend gab es da schon geschichtlich gesehen immer mal wieder so ich glaube alle 100 Jahre so Bestrebungen von dieser Region, dass sie sich eben abspalten von Spanien, also von der königlichen Regierung dort unten. Und dieses Mal scheint es ziemlich weit gegangen zu sein. Und diese Region ist eben auch die wirtschaftlich und sozial stärkste Region.
Stärkste. Ja, Barcelona liegt ja dort, ja. Ne?
Genau. Barcelona ist sozusagen in Anführungszeichen die Hauptstadt von Katalonien, von den Leuten dort, die das unterstützen, genau. Und ja, das ist ja auch irgendwie interessant, weil meistens hört man ja von solchen Gebieten, die sich abspalten wollen, dass sie meistens irgendwie schlechter dran sind und dass sie dann irgendwie bessere Verhältnisse haben wollen. Aber hier scheint es irgendwie umgekehrt zu sein, dass die, wo eigentlich schon ziemlich, also für die Standards von Spanien ziemlich gut dran sind, dass die eben sich abspalten wollen.
Gut, okay. Meine Hauptfrage wäre jetzt, was hätte denn jetzt Katalonien davon, sich abzuspalten? Oder wer könnte denn überhaupt Interesse daran haben, dass sich Katalonien abspaltet von Spanien?
Also ich glaube, da gibt es verschiedene Ebenen. Also zum einen könnte es einfach die Teile der Bevölkerung sagen, dass sie halt sich nicht repräsentiert fühlen von der spanischen Regierung, die ja auch immer sehr Europa- oder EU-freundlich, sage ich mal, jetzt war. Und dass die halt gesagt haben, okay, wir wollen den ganzen Mist mit der EU und so nicht mitmachen und wir wollen hier raus und unser eigenes Ding machen und sozusagen so diese Freiheitskampf, wenn man es so sehen will. Auf der anderen Seite gibt es dann halt eben auch wirtschaftliche Interessen mit Sicherheit, weil, wie du ihr ja schon gesagt habt, das ist halt eine sehr starke Region wirtschaftlich. Hm. Und dann könnte man natürlich auch sagen, okay, vielleicht gibt es da auch wirtschaftliche Kräfte, die halt sagen, okay, wenn wir unabhängig sind, dann können wir hier noch mehr Kohle rausholen oder so. Ne? Also das ist sicherlich vielleicht auch ein Aspekt. Und und dann eben auch noch diese Berufung einfach auf die kulturelle Identität, weil es ist ja schon so, dass, das haben wir, glaube ich, auch bei dem ganzen Flüchtlingsthema mal angesprochen, dass halt so durch die EU und alles wird immer in so großen Gemeinschaften zusammengefasst, wo eigentlich keiner mehr so richtig verantwortlich ist und die Leute sehen sich ja auch ein Stück weit nach ihrer eigenen Identität und ihrer eigenen Kultur. Ja auch verständlicherweise und dass es halt dann so den Impuls gibt, also wir lassen uns da jetzt nicht mehr irgendwie von irgendwelchen Bürokraten da vertreten, sondern wir müssen wieder regional auf unsere Identität schauen. So, ne? Und das wären so die positiven Aspekte, die mir so einfallen.
Ja, es könnte vielleicht eben auch an einer sehr zentralistischen Politik Spaniens liegen, auch in den letzten Jahren, die halt eben solche regionalen kulturellen Elemente halt unterdrückt hat, eben wie also eine eigene Sprache der Katalanen oder so. Dass die sich da eher also schlecht gefördert fühlen, zum Beispiel ihre eigene Sprache zu haben und oder eben auch mehr so zentralistische Maßnahmen wie, dass die Polizei mehr Befugnisse erhält.
Also die örtliche Polizei.
Und dann auch gegen, allgemein in ganz Spanien.
Ach so,
okay. Mehr gegen die Bevölkerung vorgeht. Und dass vielleicht dann manche eben auch dachten, ja, da wollen wir raus, genau. Ja. Also das kann ich mir auch vorstellen.
Also so eine Reaktion auf die... auf die schlimmen Verhältnisse im Prinzip, ne?
Ja, genau.
Und könnte es theoretisch auch sein, was mir zumindest jetzt durch den Kopf geht, dass halt bewusst auch angestiftet wurde, um einfach Spanien mehr zu spalten, um halt mehr einen Kampf innerhalb Europa zu erzeugen. Also Spanien ist ja einfach ein Teil von Europa. Könnte das vielleicht auch sein?
Das hatten wir ja, glaube ich, in der
Flüchtlingsschule.
In den letzten Wochen, glaube ich, erwähnt gehabt, dass es irgendwie in der Hinsicht einen Plan zu geben scheint von bestimmten Kräften, wo, glaube ich, auch der Herr Soros, George Soros, eine große Rolle mitspielt, dass eben Europa irgendwie sich spalten soll und irgendwie zum neuen Syrien werden soll. Das könnte natürlich sein, dass da in die Richtung auch Dinge mit reinspielen.
Genau, da fällt mir nämlich auch noch ein, also ich habe da auch vor einiger Zeit einen Artikel gelesen, wo unter anderem halt auch also mit erwähnt wurde, ich glaube in einem Kommentar dazu, dass einer dieser Thinktanks, die also die halt eben diese katalanische Unabhängigkeitsbestrebung gefördert haben, dass die mit Geldern gefördert worden sind, die von der Open Society Foundation, dieser wichtigen George Soros Stiftung, dass die Gelder von dieser Stiftung gekommen wären. Und auch schon 2014, und da gab es auch schon, habe ich auch mal gesehen irgendwie, also bei uns auf SOT, einen Artikel vor 3 Jahren, dass die Katalanen da auch schon ein Referendum versucht hatten, aber das nicht geschafft haben. Zu dem Zeitpunkt.
Aber letzten Endes ist es auch ein allgemeines Zeichen, wenn man sich zum Beispiel Schottland anschaut, da ist es zu keinem Referendum gekommen. Also natürlich fand ein Referendum statt, aber es kam nicht zu einer Spaltung, was höchstwahrscheinlich manipuliert wurde und in Katalonien jetzt auch nicht. Also es gibt scheinbar schon diese Bewegung, dass manche unabhängig sein wollen, aber niemand erreicht es auch. Und letzten Endes, was übrig bleibt, was wir vor uns angesprochen hatten, dass einfach die Bevölkerung einfach mehr aufgerieben wird gegeneinander.
Ja, und ich denke, dass die Bevölkerung generell einfach unter Spannung stehen und sich gegeneinander aufreiben. Aber auf der anderen Seite sind es auch die Fälle, muss man, glaube ich, auch die Einzelfälle immer anschauen. Und also mein Eindruck ist zum Beispiel, dass jetzt für Katalonien, also wenn man es mal aus Sicht der Bevölkerung sieht, ne, ist es natürlich ein symbolischer Akt, was wir ja vorhin auch schon gesagt haben, so dieser Befreiungsschlag von der zentralistischen Regierung und so. Aber sag ich mal, in der Praxis hat es eigentlich überhaupt keine Vorteile oder beziehungsweise nur Nachteile, weil also sowas zieht ja extreme wirtschaftliche Folgen nach sich. Also es war ja schon so, allein durch dieses Referendum, was ja jetzt wieder also quasi gescheitert ist, also nicht das Referendum, aber die Unabhängigkeit. Mhm. Aber allein dadurch sind schon zwei große Banken, haben ihren Hauptsitz wegverlegt aus Katalonien und irgendwie zahlreiche Unternehmen und so, die alle gesagt haben, also das geht ja nicht, wie soll das funktionieren, wenn wir hier keine Rechtssicherheit haben und wenn das alles nicht, ich meine, was würde denn so ein unabhängiges Land machen? Es müsste dann quasi neue Beitrittsverhandlungen mit der EU starten und Wirtschaftsverträge irgendwie außer, also das zieht ja irgendwie einen riesen Rattenschwanz nach sich und wirtschaftlich geht es der Bevölkerung dadurch ja nicht besser, ne, wenn plötzlich die Arbeitsplätze weg sind und was weiß ich, also es ergibt nicht wirklich viel Sinn und dann hat sich ja auch gezeigt, dass große Teile dieser Unabhängigkeitsbewegung jetzt von der Elite von Katalonien aus gesehen, dass das halt eben auch teilweise Oligarchen dahinter stehen, die halt auch überhaupt keine Politik jetzt machen wollten im Sinne der Bevölkerung oder so, sondern die halt einfach nur gedacht haben, wir können hier noch mehr Kohle rausholen oder wir können irgendwie noch mehr Forderungen an die Zentralregierung stellen, dass wir hier noch mehr Kohle machen können oder was weiß ich. Also es macht irgendwie keinen wirklichen Sinn, auch wenn man sagt, okay, ja, die Leute sind gegen die EU und so weiter und gegen Polizeistaaten, aber letztlich macht's keinen Sinn. Und in Schottland zum Beispiel ist es vielleicht ein bisschen anders, weil das ja. Teil der
Geschichte.
Ja, oder das United Kingdom ja ist. Darum ging es ja, ne? Und die waren ja zum Beispiel, also das ist ja ein ganz anderes rechtliches Konstrukt auch und so, ne? Also das verhält sich da einfach anders und die sind ja auch zum Beispiel nach dem Brexit dafür gewesen, in der EU zu bleiben. Also das sind einfach gewisse andere Vorzeichen, die man da beachten müsste. Und es sieht halt so danach aus, dass es eigentlich letztlich wieder mal wie so oft die Bevölkerung trifft und diese Spaltung eigentlich niemandem was bringt, außer Leuten, die Chaos sehen wollen vielleicht.
Hm. Die Frage, die man sich natürlich auch stellen kann, wenn sowas durchkommen würde wie in Katalonien jetzt, dann sendet das ja auch ein bestimmtes Signal an viele andere Regionen in ganz Europa.
Zum Beispiel auch an die Kurden.
Oder an Bayern, wo ich auch gehört habe, die wollen sich abspalten. Ich weiß zwar nicht, warum. Warum? Das ist, glaube ich, auch die reichste Region hier, zusammen mit Baden-Württemberg.
Bayern oder die französische Bretagne.
Ja, wo soll das dann enden? Ich meine, spaltet sich dann jeder ab, der irgendwie ein bisschen anderen kulturellen Hintergrund hat? Sagen wir mal, ich habe jetzt irgendwie...
Jeder schafft seinen Safe Space.
Genau, jeder schafft seinen Safe Space halt in ein bisschen größerem Ausmaß. Wenn du einmal diese Box öffnest, wo soll die dann enden? Und das passt ja eigentlich auch zu dem, was dann der Putin gesagt hat in seiner Valdai-Rede ein paar Tage danach. Nachdem die ganze Sache in Spanien aufgetreten ist und der ist da ein bisschen in die Geschichte zurückgegangen und hat einfach mal das Beispiel von Kosovo erwähnt, was damals passiert ist und wie sich dann die ganzen europäischen Länder verhalten haben. Und er hat halt gesagt, dass damals die Pandoras Box geöffnet wurde. Mhm. Und sobald man so eine Box öffnet, ist es halt ganz schwer, wieder Kontrolle zu erlangen. Und wenn man das mal global betrachtet, wenn sich jetzt jeder von jedem abspaltet aus irgendwelchen ideologischen Gründen oder religiösen Gründen oder vielleicht weil die einen eher für Homosexuelle sind und die anderen nicht. Wo soll es dann enden? Und er hatte eben halt auch erwähnt, dass sowas global gesehen, also man muss natürlich immer spezifisch gucken auf den Fall, aber global gesehen sind solche Abspaltungen führen, die eher zu Chaos und zu Unruhen und zu Gewalt, als dass sie zu irgendwas beitragen.
Das wird auf jeden Fall das hier sein. Ja, Maria?
Ja, ich denke, es gibt dann halt eben auch also keine Kohärenz mehr. Es gibt also Einheiten, die sich einfach, also ich meine Kohärenz jetzt so unter der Bevölkerung, die eigentlich dann auch so kulturelle Gemeinsamkeiten eigentlich haben, weil die dann, und die werden so in kleinere kulturelle Einheiten, spalten die sich ab. Und ja, und ich habe mal einen Artikel gelesen, also dass das im Interesse der NATO auch ist. Also eben verwaltbare Kleinstaaten zu haben und dass auch katalanische Politiker also auch ausdrücklich gesagt hätten, sie wollen unbedingt in die NATO und ihnen zur Verfügung stehen.
Schon mal ziemlich interessant, solche also Aussagen. Wenn,
ja, und was auch interessant ist, dass sowohl die Merkel als auch Macron und wie sie alle heißen, haben alle sich halt gegen die Unabhängigkeit ausgesprochen, oder also entweder direkt oder indirekt. Auf jeden Fall zu verstehen gegeben, also eigentlich können wir das hier nicht wirklich unterstützen. Aber die NATO zum Beispiel hat sich neutral verhalten. Also die hat einfach gesagt, ja, also das ist sozusagen die internen Angelegenheiten, das geht uns nichts an, so nach dem Motto.
Ich war was ganz Neues von der NATO.
Ja, genau, stimmt, ja.
Ja. Die haben mir Soros schon vorgeschickt, das von stimmt. daher.
Ja. Okay. Genau, und die haben nämlich auch, das ist, hat auch dieser, also es stand auch in diesem Artikel drin, also dass die durchaus halt eben einige strategische Punkte haben, zum Beispiel zwei Häfen, also die dann also für die NATO gut nutzbar gemacht werden könnten und dass die sich eher auch an die NATO anbiedern könnten, auch mit ihren Soldaten, also für die vielen Kriege, als wie Spanien es jetzt als einheitliches Spanien tun könnte.
Also für mich scheint da auch viel Chaos mit dem Spiel zu sein. Da scheinen verschiedene Strategien auch am Werk zu sein und viele vielleicht auch nicht wirklich positiv, aber generell scheint da auch viel Chaos irgendwie im Spiel zu sein, dass irgendwie niemand mehr weiß, was passieren kann, wenn es jetzt durchgezogen wird, wenn es nicht durchgezogen wird. Und deswegen kann man vielleicht auch die verschiedenen Positionen erklären, gerade hier in Europa bezüglich dieses Problems. Und das spricht ja auch für das, was der Putin eben gesagt hat, dass vor einiger Zeit eben die Pandoras Box geöffnet wurde, weil man sich eben nicht an das Völkerrecht, an die Normen gehalten hat. Und das, wenn man einmal sowas öffnet, dann ist halt schwer, irgendwie wieder Kontrolle über irgendwas zu bekommen.
Ja, genau, weil halt beim Kosovo ja alle dann diesen unabhängigen Staat akzeptiert haben. Also die haben ja einfach nur gesagt, okay, wir sind jetzt unabhängig. Es gab ja noch nicht mal ein Referendum oder so, sondern das Parlament hat es einfach gesagt. Und dann haben alle Staaten quasi auf Druck der USA auch dann halt das anerkannt sozusagen als Staat. Und und eigentlich ist das sag ich mal, völkerrechtlich relativ fragwürdig oder zumindest nicht üblich, sowas zu machen. Und das ist auch, glaube ich, das, was Putin meinte, eben wenn man halt einmal diese Pandoras Box öffnet, dann wer kann sich dann alles als unabhängig erklären und was führt das dann?
Und er hat dann eben das Beispiel von Russland aufgebracht. Wer sich vielleicht ein bisschen erinnert, zu Anfang, ich glaube 2000, 2001, gab es diesen Tschetschenienkrieg, also wo die Tschetschenen eigentlich wollten, dass sie von Russland sich abspalten. Und es war eben nicht nur Tschetschenien, sondern viele Regionen in Russland, die aufbegehrt haben und irgendwie weg wollten von Russland. Und dann ist eben Putin an die Macht gekommen und er hat halt erklärt, wie sie vorgegangen sind. So einer Situation. Die haben also nicht versucht, wie jetzt die spanische Regierung zum Beispiel mit Gewalt irgendwie irgendwas zu unterdrücken, sondern sie haben den Dialog gestartet mit diesen Regionen und haben den Regionen dann wirtschaftlich geholfen, dass die Regionen eben stark werden, dass sie gute Infrastruktur haben. Und wenn man sich Russland heute anschaut, dann ist es ein ziemlich stabiles Land. Und diese ganzen verschiedenen kulturellen, religiösen und was auch immer Gruppen leben friedlich miteinander zusammen. Und niemand hat irgendwie das Bedürfnis, sich von irgendjemand anderes abzuspalten. Also es geht auch anders. Und das hat er halt auch erwähnt. Ja.
Und das ist eigentlich so gut läuft. Es steht auch wieder so im krassen Gegensatz, also zu der Darstellung der Medien, wie die das damals also gemacht haben, so Anfang der 2000er, also dass die Tschetschenen würden brutal unterdrückt werden von den russischen Soldaten. Also das war damals so das Narrativ, also an das ich mich noch erinnern kann aus der Zeit.
Ja, also die Kurzfassung, was damals, also ich erinnere mich da auch noch dran, und die Kurzfassung von dem, was da eigentlich passiert ist, ist halt, ne, es gab eine Armee von Dschihadis, ja. So wie auch in den Syrien jetzt, die von den USA da halt vorgeschickt wurde, die halt Russland verwüsten sollten, und die übliche Taktik dann mit Abspaltung und halt das ganze Land destabilisieren, und die USA können dann rein und da die Rohstoffe an sich aneignen und so. Aber damals wusste man diese ganzen Dinge eben auch nicht, und oder die meisten wussten es nicht, und in den Medien wurde es halt so dargestellt, so nach dem Motto, ja, die bösen Russen und die heroischen Tschetschenen,
ja.
Aber eine Sache zu Katalonien, die ich auch noch wichtig finde, ist halt diese ganze Spaltung, also die da vorgeht. Also innerhalb der Bevölkerung und auch jetzt, wenn man sich die öffentliche Meinung anschaut, auch in Europa und hier in Deutschland, es ist halt schon sehr vertrackt, weil, sag ich mal, viele Leute, die jetzt eher so aus linker Perspektive halt auch EU-kritisch sind und so und auch zu Recht, ne, die sind dann halt schnell dabei, das zu befürworten, halt so eine Unabhängigkeit und halt eben diese Geschichte so zu verinnerlichen, dass halt sozusagen das kleine Volk, was dann halt gegen die bösen Machthaber und die böse EU und so kämpft, dann ist diese ganze, ne, Protestkultur spielt da mit rein. Also wenn man die Bilder dann sieht von Barcelona, ne, dass die dann so Jugendliche, die dann draußen Party machen und Snowflakes, sag ich mal, und wo man sich dann auch fragt, so, sag mal, wisst ihr eigentlich, was das eigentlich alles bedeutet, und was macht ihr da, und da jetzt einfach nur draußen rumhängen, saufen und Party machen, ja, mein Gott, ne, also was ist das eigentlich, ne, und also das ist dann, spielen eben solche Sachen eine Rolle, dass dann plötzlich wieder so ein Land, so wie in den USA ja auch, dann irgendwie so gespalten ist und die öffentliche Meinung auch völlig auseinanderdriftet, und es sorgt halt für Chaos, ne, an allen Fronten.
Ja, als liberal Denkender ist man leicht verführt, solche Abspaltungsversuche einfach mal generell sofort zu bejahen, ohne die spezifischen Hintergründe genau zu hinterfragen. Deswegen ist vielleicht wichtig, bei solchen Sachen erstmal genau die Fakten zu studieren und vielleicht auch das größere Bild zusammenzusetzen, und ob das dann wirklich so eine gute Idee ist, ob man sich dann für was einsetzt, von dem man nicht weiß, wo es enden könnte.
Dass man seine Emotionen auch erstmal zurückhält und nicht gleich irgendwo in ein Wasser springt, was vielleicht am Ende doch vergiftet sein könnte. Dass man erstmal, also dass man einen Schritt zurücktritt und sich das Ganze sich beruhigt und sich das Ganze anguckt, und dann setzt sich das Bild auch zusammen mit der Zeit. Und dann ist man vielleicht dann auch ganz froh, dass man dann nicht gleich diesen Weg also auch mit entlang gerannt ist.
Ja, und das ist, was es letztlich auch war, zeigt auch die aktuellen Entwicklungen. Also der kurzzeitige Präsident von Katalonien, ist den Namen gerade nicht parat, aber der ist ja geflohen nach
Puigdemont?
Genau, irgendwie so. Genau, der ist ja, hat sich ja nach Brüssel abgesetzt. Und was natürlich auch super ist, ne, so als als großer Revolutionsführer dann einfach die Flatter zu machen, zeugt jetzt auch nicht gerade von großem Mut. Aber
nach Brüssel ist schon auch interessant.
Ja, ja, eben, genau. Ne? Also das nach dem Motto, was soll das? Ne? Also ist er jetzt der EU-Kritiker oder nicht? Ne? Also und ich glaube, seine Anhänger waren auch echt sauer, dass er sie einfach im Stich gelassen hat und haben dann auch gedacht, ja gut, damit ist die Sache eigentlich erledigt. Und also es zeigt ja auch schon so ein bisschen, also diese ganze Revolution in Anführungsstrichen, also war eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Also wenn man sich mal die Fakten anguckt, ne, also alle EU-Länder waren dagegen, logischerweise, weil ich meine, die können ja auch, das öffnet ja Tür und Tor für andere Abspaltungen und so. Natürlich waren alle dagegen. es gab überhaupt kein Militär oder Polizei, die sozusagen nennenswerterweise auf der Seite der Abspalter waren. Also wenn man eine Revolution machen will, braucht man halt auch irgendwie irgendwelche Kräfte, die auf der eigenen Seite kämpfen. Und die Regierung in Madrid hat von vornherein gesagt, no way, also das machen wir auf gar keinen Fall mit. Also es sind so viele Faktoren, die eigentlich von vornherein klar machen, so dass das kann einfach nicht funktionieren. Ne? Also man muss da auch ein bisschen realistisch sein bei solchen Sachen.
Also ich frage mich, was sich der Puigdemont, so heißt er, was der sich da persönlich davon versprochen hat, von der ganzen Sache.
Ja, wir können nicht in seinen Kopf gucken, aber vielleicht persönliche Machtbereicherung. Ist ja alles Spekulation, kann man halt nicht wirklich sagen. Fakt ist einfach, dass die spanische Regierung das Land zusammenhalten will. Mit welchen Mitteln ist vielleicht fragwürdig, aber ja.
Ja, genau, das ist ja hofft auch halt auf diese Art und Weise, also ich wollte nur sagen, hofft auf diese Art und Weise eben, also Eskalation zu verhindern. Und dass die Bevölkerung sich dort also aneinander aufreibt, also wenn sozusagen die Ruhe aus Sicht der Zentralregierung möglichst schnell wiederhergestellt wird.
Aber man muss auch sagen, so wie die spanische Regierung da vorgegangen ist, ist es nicht unbedingt so, wie man jemanden besänftigen will oder eine Region besänftigen will, die irgendwie solche Ambitionen hat. Also vielleicht hätte man das auch anders lösen können, irgendwie diplomatisch und denen einfach vielleicht ein paar Zugeständnisse machen und sagen, ja, so können wir das machen, ihr bleibt hier, wir machen so und ja.
Aber das war vielleicht auch gerade.
War das nicht so? War das nicht so, dass nicht sogar die spanische Regierung, also der Rajoy, ganz am Anfang den Dialog verweigert hat, also mit Katalonien, oder war das umgedreht gewesen?
Ja, ja. Katalonien den Dialog spanische Regierung verweigert hat. War von Anfang an dagegen. Das ist ja, warum ich es aufbringe, weil ich weiß nicht, wenn in der Region wirklich so viele Leute für so eine Abspaltung sind, dann kommt es wahrscheinlich für die Autonomalbevölkerung dort nicht sehr gut rüber. Und dann werden die wahrscheinlich eher sich dafür entscheiden, also für die Spaltung. Also, ja.
Ja, und ich glaube auch, dass letztlich aus der Sicht, ich meine, da sind ja einige schlimme Sachen auch passiert, das soll man ja auch nicht schönreden. Also, die gab es ja wohl ziemlich viel Polizeigewalt. So im Vorfeld oder nach dem Referendum und so seitens der, sag ich mal, Regierungstruppen, wenn man so will. Sag ich mal, die spanische Reaktion ist eigentlich auch verständlich, dass die sagen, so nach dem Motto, absolut kein Dialog, no way, kein Zugeständnis, nichts, so. Also es macht irgendwie Sinn aus deren Sicht, ne, so ein bisschen, sag ich mal, vielleicht hätte es Putin ähnlich gemacht, ne? Also dass man sagt, okay, wir machen das lieber einen Schrecken, wie sagt man, ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ne? Also dass man sagt, okay, jetzt einfach, wir bewegen uns hier keinen Millimeter und vergesst es, weil es gibt ja auch die Theorie und vielleicht ist es auch gar nicht so weit hergeholt, dass es halt eben auch so ein bisschen ein Pokerspiel war von Seiten der, sag ich mal, der katalonischen Eliten, ne, dass die halt gesagt haben, okay, wir drohen Madrid quasi mit dieser Spaltung und mit diesem Referendum oder ziehen es vielleicht auch durch und haben dann sozusagen diese Karten in der Hand. Ja. Und wollen halt, was du ja meintest, Pascal, ist, ne, so, wollen halt so Zugeständnisse haben, ne, so dass sie sagen, ja, vielleicht könnt ihr dann ein paar mehr Steuern behalten und vielleicht kriegt ihr noch irgendwie ein bisschen mehr finanzielle Mittel hier und was weiß ich. Es scheint mir so ein bisschen, als hätte halt die spanische Regierung gesagt, so, okay, wir lassen uns da von Anfang an halt überhaupt gar nicht drauf ein. Und wenn es heißt, dass wir halt irgendwie Polizisten da reinschicken müssen, die Leute verprügeln, ist doof, aber machen wir jetzt halt und fertig, ne?
Ja, wenn du einmal ein Zugeständnis machst, dann ist es schwer, irgendwie andere also Forderungen irgendwie Nein zu sagen, ja, auf jeden Fall.
Ja, ich frage mich nur, ob die Polizei das auch anders hätte handeln können.
Ja.
Also anstatt auf die Art und Weise Gewalt anzuwenden.
Ja, das waren schon heftige Bilder, ne, die man da gesehen hat.
Mhm. Ja.
So, haben wir noch was zu Katalonien? Irgendwas Wichtiges?
Also ich hatte nur noch irgendwie, also einen Artikel gelesen, dass, dass es halt eben auch der Finanzelite also sehr zu Pass kommt. Sehr gut zu Pass kommt, also diese ganze Katalonien-Krise, weil die ja in Spanien ziemlich viel finanzielles Chaos angerichtet haben und dadurch dann auch diese Austeritätspolitik, also diese extreme Sparpolitik in Spanien aufkam. Also viele Spanier ja auch verarmt sind und dann ja Augenmerk eben auch allgemein auf die Elite gerichtet haben und auf die Finanzmächte. Und das dann eben so ein Konflikt in Katalonien, der lenkt dann natürlich also das Interesse der Spanier von den eigentlichen Verursachern ihrer Misere ab. Also die ihnen das tägliche Leben schwer macht. Und da ist, ja, also das war so die These von demjenigen, also der diesen Artikel verfasst hatte. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
An der These könnte mit Sicherheit was dran sein, weil Spanien hat es ja ziemlich schwer getroffen, mit am schwersten in Europa nach der Wirtschaftskrise. Und ich glaube, die Arbeitslosenzahlen sind auch extrem nach oben geschossen, vor allem viele Jugendliche und junge Menschen sind arbeitslos oder können schwer an Arbeit ankommen. Also
ja, ich denke auch, also das ist schon ja teilweise schlimm, die Jugendarbeitslosigkeit und so in den südlichen Ländern Europas. Und das macht die Leute natürlich auch dann anfällig, also da irgendwo Hoffnung zu sehen in was auch immer, ne, dann jemand, der eine Änderung verspricht oder wir werden jetzt unabhängig und so. Ist ja auch ein Stück weit verständlich, wenn es halt einfach nicht gut läuft und dann sagt man halt, okay, da müssen wir was ändern. Aber ob das dann halt in die richtige Richtung geht, ist die Frage.
Ja, das stimmt. Ja, und vorher gab es ja auch diese Podemos-Bewegung in Spanien. Und die scheint ja jetzt auch, also über die hört man ja jetzt auch nichts mehr.
Die hat sich für was eingesetzt?
Also für eine sozialere Politik.
Also eine linke Bewegung.
Ich glaube, das
ne, so ein
war so ähnlich wie die griechische
Syriza, ja. Genau, die griechische Syriza oder wie die hießen, ne? Die linke Partei da im Prinzip.
Genau, ja.
Gut, haben wir noch irgendwas zu Katalonien?
Ich glaube, die Thematik haben wir jetzt ziemlich gut zusammengefasst vorerst.
Gut, wollen wir noch über was anderes sprechen? Was zum Beispiel noch Wichtiges passiert, diese Gewebeproben zum Beispiel?
In Russland.
Genau, es ist ein Gerücht aufgekommen, was eigentlich nicht wirklich ein Gerücht ist. Vor ein paar Tagen hat, glaube ich, Putin in irgendeiner Pressekonferenz irgendwie angedeutet, dass in Russland viele Russen von bestimmten Leuten Genmaterial entnommen werden und hat halt die Frage gestellt, was ist los, und am Schluss hat er, glaube ich, gesagt, wir müssen ja ziemlich interessant sein, wir Russen. Und dann sind halt die Spekulationen aufgekommen, das haben dann viele Medien aufgenommen und haben sich halt dann gefragt, was geht denn da vor in Russland, wer nimmt denn diese ganzen DNA-Proben und zu welchem Zweck? Und dann hat sich, glaube ich, später eine amerikanische Firma gemeldet, soviel ich weiß, die dann gesagt hat, ja, wir machen das, und das ist nur für, ich glaube, für irgendwelche normalen Sachen, irgendwie, dass man den Genpool erforscht oder sowas in der Richtung. Aber die Firma irgendwie, die dafür verantwortlich ist, hat irgendwie auch was mit der Rüstungsindustrie zu tun. Und deswegen kam mal die Frage auf, ob da vielleicht bestimmte Teile des US-Establishments eben versuchen rauszufinden, wie man die Russen am besten vielleicht durch Biochemie-Waffen vielleicht angreifen kann oder sowas in der Richtung.
Also sogenannte ethische
Säuberung.
Also ethisch fokussierte Waffen.
Genau, sowas in die Art. Aber was genau
dort vorgeht, dass man bestimmte Hirnstämme.
Genau.
Sorry.
Ja, und was genau da vorgeht, das wissen wir halt nicht, aber schon interessant, dass der Putin das dann dort erwähnt hat, und danach wurde es eigentlich ziemlich schnell aufgegriffen und hat sich jemand gemeldet, und was genau da vorgeht, wissen wir halt jetzt im Moment noch nicht, glaube ich. Oder wisst ihr da mehr?
Also ich weiß da leider noch nicht so viel. Also ich habe auch erstmal gedacht, mal gucken, was noch so an Informationen darüber in der nächsten Zeit rauskommt. Aber ich fand diesen möglichen Ausblick, also fand ich schon erschreckend.
Auf jeden Fall, ja.
Also wenn da wirklich das US-Establishment dahinter steckt, also auch wirklich auf so eine perfide Art und Weise, also Russland zu schaden.
Also als ich das gehört habe, war meine erste Spekulation vielleicht, dass irgendwelche Eliten vielleicht in Amerika oder westliche Eliten eben versuchen rauszufinden, was geht denn da in Russland vor sich? Warum ticken die denn so? Oder vielleicht warum tickt denn Putin so? Der agiert ja gar nicht so wie wir. Wir checken das nicht. Dass sozusagen irgendwelche Psychopathen sich da irgendwie gedacht haben, irgendwas stimmt doch da nicht. Die agieren ja gar nicht wie wir. Und ja, und dann irgendwie versucht es durch diese Proben herauszufinden, ob das irgendwie in der Genetik liegt oder sowas. Das sind aber alles nur Spekulationen. Also.
Ja, ich meine, Spekulation, die halt eben auch so, also die mir da auch gerade jetzt gekommen ist, also auch eine Kommentatorin schreibt auch gerade, also ich würde annehmen, dass die Russen mit den Westeuropäern verwandt genug sind, dass eine Waffe gegen die Russen auch gegen Europäer und Nachkommen gerichtet werden. Oder beiden zugleich schaden würde. Also das heißt jetzt Deutschen und Russen. Und es ist ja in der Geschichte, so wie ich das beobachtet habe, oft so gewesen, also dass viele Sachen wohl auch, also mit vielen Dingen, also jetzt ja, also die Weltkriege und so weiter, also auch verhindert haben, so diese Spaltung zwischen Deutschland und Russland, also dass damit die nicht irgendwie zusammenarbeiten oder zusammen irgendwie ein Machtzentrum bilden würden.
Ja gut, soll
das wirklich jetzt gegen also Großbritannien und USA.
Ja, soll das wirklich in die Richtung gehen, dass sich jemand in die Richtung irgendwie Gedanken macht, wie man da die Bevölkerung anfällig machen kann in Russland und auch Europa, dann ist es schon eine ziemlich kurzsichtige Aktion, weil eben wir alle Menschen irgendwie genetisch miteinander verwandt sind, und das könnte auch schnell zurückfolgen und die Leute, die das dann vielleicht vorhaben, selber treffen.
Ja, wo ich dann denke, ja, Psychopathen. Also bei meines Wissens Psychopathen wirklich sehr kurzsichtig denken. Also in dem Sinne, dass halt eben, also auch wieder so diese Verbindung zwischen, also Establishment, also das vom Psychopathen durchsetzt ist. Also der Parasit quasi, der sieht nicht, dass er durch die Vernichtung des Wirtskörpers auch seine eigene herbeiführt.
Ja, was eigentlich die typische Vorangehensweise von Psychopathen ist. Wer unsere Shows verfolgt hat in den letzten Jahren, der wird schon feststellen, dass da viel, viel Wahres dran ist. Und wenn man unser Buch liest, Politische Pornologie, da wird man vielleicht auch feststellen, wie solche Psychopathen denken und dass eben kein Gewissen da ist, keine Empathie und dass die vielleicht schnell zu solchen Methoden greifen könnten, um eben die Normalbevölkerung irgendwie zu treffen. Na gut, wenn es zu dem Thema nichts mehr gibt, dann gab es, glaube ich, in den letzten Wochen auch einen Skandal über die Machenschaften in Hollywood und dass da einige Leute irgendwie aufgeflogen sind, die irgendwie sexuell Frauen irgendwie missbraucht haben oder in die Richtung. Weiß da jemand was von euch?
Ja, also da ging es vor allem um den Harvey Weinstein. Das ist wohl so ein Hollywood-Mogul, der eine ganz bekannte Produktionsfirma hat und einer der großen Hollywood-Strippenzieher sozusagen. Und da kam jetzt halt raus, dass der wohl halt also mindestens extrem viele Frauen sexuell belästigt hat. Und es gab auch Vergewaltigungsvorwürfe. Und er hat wohl einfach auch seine Machtposition ausgenutzt und halt diverse Schauspielerinnen und junge Frauen und Nachwuchsschauspielerinnen und so halt sozusagen, ja, also eingefordert, dass sexuelle Dienste eingefordert, ne, dafür, dass sie dann halt nicht gefeuert werden oder ihre Karriere weitergeht und so. Also halt ziemlich eklige Sachen. Er musste jetzt halt auch die Konsequenzen daraus ziehen. Ne? Also das war so der Hauptaufhänger, glaube ich, der so durch die Medien ging. Und dann gab es eben sehr viele, die dann halt auf Twitter und so dann und wo auch immer halt irgendwelche Schauspieler und Schauspielerinnen, die dann halt gesagt haben, ja, ich wurde auch irgendwie sexuell genötigt, sei es jetzt von dem Weinstein oder halt auch von jemand anders. Und das zeigt halt einfach, wie absolut verkommen dieses Hollywood ist.
Ja, also ich kann mich daran erinnern, dass dass einer der Herr der Ringe Hauptdarsteller, also der Elijah Wood, der hat ja auch schon, also vor über einem Jahr gesagt, also wie verbreitet also Pädophilie in Hollywood sei.
Und mit ihm
oder auch sexuelle Belästigung von Frauen.
Der ist dabei nicht der Einzige.
Was meinst du?
Und er ist dabei nicht der Einzige. Ja. Also es haben sich schon viele ehemalige Hollywood-Stars und auch gegenwärtige Hollywood-Stars eben in dieser Hinsicht geäußert und dass eben dort irgendwie pädophile Netzwerke irgendwie am Werk zu sein scheinen. Und ich habe so die Befürchtung, dass es sich eben nicht nur auf Hollywood bezieht, sondern wahrscheinlich in ganz Amerika und wahrscheinlich nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland und in Europa, dass da eben Netzwerke im Hintergrund agieren, die wirklich grausame und schlimme Dinge vor allem auch mit Kindern anstellen. Und dann sind vielleicht solche Skandale, die da immer mal wieder aufpoppen. Ich glaube, in Großbritannien war auch ein großer Skandal mit diesem Jim Savile oder wie der hieß. Vielleicht sind es auch irgendwie
Serial oder so.
Genau, vielleicht sind es auch irgendwie bewusste kurze Sachen, die dann entblößt werden, damit man halt nicht tiefer schaut, dass man der Bevölkerung sagen kann, ja, das sind so Einzelsachen, die stehen nicht mit irgendwas anderem in Verbindung und braucht da nicht weiter genauer nachzuschauen.
Oder um die Illusion zu schüren. Oder um die Illusion zu schüren, ja, also wir kümmern uns drum, also wir berichten schon über sowas, aber es eben trotzdem so als Einzelsachen darstellen, dass dann auch die Medien halt nicht weiter hinterfragt werden.
Ja, und das Pädophilie-Thema kommt halt auch nicht so oft vorne. Also jetzt bei dem Weinstein zum Beispiel, da ging es halt dann wirklich wieder um diese ganzen Sexismus-Debatte und ne, so das Frauenfeindlichkeit und so weiter. Und natürlich ist es ja auch schlimm und es ist ja auch schon super, dass der da mal zur Rechenschaft gezogen wird für seine ekligen Aktionen da. Aber letztlich ist es halt das viel schlimmere Problem, ne? Also dass, sag ich mal, dass Hollywood, dass da halt Prostitution stattfindet, wenn man so will, ne? Und Sex und irgendwelche fragwürdigen Dinge, das kann man sich ja irgendwie denken, aber was halt das eigentlich Schlimme ist halt diese Pädophilie-Sache und da wird halt nicht so viel drüber geredet und dabei ist Hollywood scheinbar wirklich sowas wie so ein Knotenpunkt dafür, also für dieses Netzwerk an Pädophilen. Also da gibt's ja zum Beispiel auch so eine Doku, die heißt An Open Secret, ein offenes Geheimnis. Ich weiß nicht, es gibt's sicher auch mit deutschen Untertiteln für die es interessiert und es zeigt halt anhand von einem Fall, wie dieses System halt funktioniert in Hollywood und wie halt das Schlimme ist halt, dass halt Hollywood quasi Zugriff hat auf Kinder, ne, durch die ganzen Kinderschauspieler und Nachwuchsstars und so weiter, können die halt, haben sehr viele Kinder dahin locken, die dann auch ohne ihre Eltern dort leben und werden dann halt eben wirklich für nicht nur die Hollywood-Elite, teilweise auch andere Politiker und so weiter. Also wird das eben da organisiert, dass da halt in großem Maßstab Kindesmissbrauch stattfindet. Und das ist eigentlich die schlimme Geschichte, über die man wirklich reden muss.
Ja, und auch die Verknüpfungen, also zwischen Filmindustrie und Politik. Und da in dem Zusammenhang, also mit gewissen Partys, die in Villen in Washington D.C. stattfinden, mit Kindern.
Da kommt dieser Pizzagate.
Also, es ist, ja.
Sagt es euch was?
Der kommt einem da in den Sinn, ja.
Genau, das war, glaube ich, noch, als Obama an der Macht war. Und da waren eben auch Gerüchte da, dass da irgendwas, irgend so ein Netzwerk im Untergrund in Washington selber agiert und dass da eben Kinder sozusagen verkauft werden an irgendwelche elitären Leute oder Leute, die viel Geld haben und dass dann irgendwelche Dinge mit denen passieren. Also das sieht man immer wieder und nicht nur in Amerika, sondern auch in der deutschsprachigen Region. Zum Beispiel der Fall Kampusch, den kennt wahrscheinlich der Zuhörer. Und da gibt's auch einige Bücher, die sich mit diesem Thema befassen und wie eben die offizielle Geschichte viele Sachen auslässt, die eigentlich auf ein größeres Netzwerk hindeuten, eben auch im deutschsprachigen Raum.
Ja, und was da auch, finde ich, sehr bedenklich ist, dass halt immer wieder versucht wird, diese ganzen Kindesmissbrauch so zu normalisieren. Also zum Beispiel gab es ja diesen Kevin Spacey-Skandal auch jetzt, ne, der halt, glaube ich, einen 11-jährigen oder 12-jährigen Jungen irgendwie sowas halt irgendwie im Prinzip vergewaltigen wollte auf irgendeiner Party in Hollywood, der auch wirklich nur zu diesem Zweck da überhaupt natürlich auf diese Party eingeladen wurde. Ich meine, was soll ein Kind, ne, auf einer Hollywood-Party? Dann hat er sich halt damit gerechtfertigt, nach dem Motto, ja, das war ein Fehler und ich war besoffen. Und übrigens, ist viel passiert in meinem Leben. Ich habe mich jetzt entschieden, als schwuler Mann zu leben. Also hat sozusagen mit sein Coming Out da inszeniert, damit er halt Sympathie bekommt, nach dem Motto, oh, der ist ja mutig, der hat sich jetzt endlich geoutet. Und die Medien haben das auch echt so gefressen. Und das ist halt schon schlimm, weil dadurch wird es natürlich total normalisiert, als wäre das jetzt nichts Besonderes. Ich meine, gut, er ist halt schwul, aber dass er sich halt an einem Kind vergangen hat, ist halt das Schlimme. Und da gab es halt auch einen Artikel, da hat es jemand ganz gut auf den Punkt gebracht, nach dem Motto, es ist mir völlig egal, ob du betrunken warst oder schwul bist oder was auch immer. Also der Rest von uns vergreift sich nicht an Kindern, ne? Selbst wenn er betrunken ist und selbst wenn man schwul ist, so, das hat damit überhaupt nichts zu tun. So. Und es ist total verrückt, wie das halt so, ne, so nach dem Motto, ja, ist ja nichts dabei. Und das ist auch sehr bedrohlich.
Das können wir auch in Deutschland beobachten mit vor allem den Grünen und welche Gesetzesvorschläge die eingebracht haben, vor allem auch in Baden-Württemberg, was den Kindern dann so gelehrt werden soll und auch schon Vorschulkindern, dass denen eben schon irgendwelche Hefte gegeben werden, wo sie die Geschlechter der Leute sehen und dann, das ist doch schon ganz normal, oder Puppen, oder dass es irgendwie schon ganz normal ist, dass du als Kindergartenkind schon an Sex denkst und diese ganzen Sachen, das ist schon ziemlich ekelhaft.
Ja, also der eine Artikel, den ich da auch mal gelesen habe, also wo eben in einem Kindergarten also so spezielle Puppen also eingeführt werden sollten, also die eigentlich Kinder, also wie Kinder aussahen und die man dann ausziehen konnte und dann ganz explizit also alle Körpermerkmale sehen konnte. Also das war schon, also das ist schwierig. Also
da muss man sich vielleicht fragen, was das für einen Effekt auf so ein Kind hat. Also wenn ich jetzt als Vorschulkind sowas in die Hand bekommen und ich von den Lehrern gesagt bekommen, hier, so sieht jemand aus, so sieht jemand nackt aus. Wie reagieren diese Kinder dann darauf, wenn jetzt irgendjemand auf sie zukommt und sagt, ja, wie sieht es denn bei dir da unten aus? Und dann denken sie sich vielleicht, ja, ist ganz normal, habe ich in der Schule gelernt, hier, zeige ich dir mal. Das öffnet eigentlich Tür und das öffnet eigentlich alles für Pädophile, die irgendwie auf die Kinder losgehen wollen.
Ja, das ist wirklich, es nimmt echt erschreckende Ausmaße an. Ja, und dann erinnere ich mich auch also so an so eine Show, wo halt Kindermodels also schon wie kleine Frauen zurechtgemacht wurden, so geschminkt wurden und so angezogen wurden. Also so richtig, also so so sexuell aufgestylt, was ich auch also wirklich sehr erschreckend fand. Es war, glaube ich, in China oder so. Ich weiß nicht, ob sich jemand von euch daran erinnern kann.
Also ich habe es mal in den USA oder aus den USA gesehen, solche Shows irgendwo, wo das dann mal gezeigt wurde. Ne?
Das kann auch sein, ja.
Also es gibt wahrscheinlich auch in vielen Teilen der Welt leider, aber dass dann wirklich so Fünfjährige, ne, so wie du sagst, ne, so total anzüglich da aufgemacht werden und du hast dann die sabbernden Erwachsenen im Publikum, es ist wirklich ekelhaft. Also
ja, und dann auch mit Teenagern, da war auch letztens ein Artikel hier gepostet worden, also auf SWAT, also wo diese Netflix, dieser Netflix-Betreiber, der halt so immer so verschiedene Serien betreibt, ist jetzt irgendwie auch so eine Trickfilmserie betreiben will, also für Heranwachsende, also die auch sehr explizit ist mit wo auch schon die Gesichtsmerkmale teilweise so aussehen wie Geschlechtsmerkmale und dann mit, ich mag gar nicht so ins Detail gehen. Also auf jeden Fall, was also sexuell auch sehr explizit ist.
Das scheint ja auch direkt mit diesen Sachen zusammenzuhängen, die dieser Patterson aufgebracht hat in Kanada, dass eben versucht wird, von bestimmten liberalen Professoren und was auch immer, irgendwie die Identität der Leute, dass eben die Leute alles sein können, dass sie schwul sein können, sie können, also nichts ist definiert und es geht ja sogar schon so weit, dass dann Gesetze verabschiedet werden, dass man nicht mehr das biologische Geschlecht in Frage stellen kann. Ja.
Ja, und das, da braut sich halt auch was zusammen. Zum Beispiel gab es auch, hatte jemand auf Twitter geteilt, auch von der Antifa irgendwo, die halt so eine Demo hatten und wo sie halt unter anderem halt auch, ne, Stop Pedo-Bashing, also hört auf damit, die Kinderschänder zu verurteilen, ne, oder die Pädophilen, das klingt ja auch so nett, ne, statt Kinder, eigentlich muss man sagen Kinderschänder, also, ne, dass dann aus gerade von dieser postmodernen linken Seite, ne, wo es dann halt gesagt wird, ja, es gibt eh keine geschlechtliche Identität und bla 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 und jeder muss, man muss alle sexuellen Neigungen irgendwie akzeptieren und dann ist der Schritt halt nicht weit, zu sagen, ja, und die armen Pädophilen, da muss man deren sexuelle Neigung halt auch akzeptieren und ja, das geht halt in eine echt ganz gefährliche Richtung.
Und nicht nur das, dass man es akzeptiert, sondern dass man auch noch dazu angehalten wird, das alles selber zu sein. Also das ist auch mein Eindruck, also bei dem Erziehungssystem hier. Also die Ausmaße, die das annimmt und und die Richtungen, die das geht. Ja. Ja, ist schon ziemlich deprimierend. Aber ich weiß nicht, habt ihr auch so Möglichkeiten oder Sachen, an die ihr euch haltet? Also so bei all diesen Sachen, also wenn sowas auf euch einstürmt. Also dass man dann sozusagen, also wie die Füße halt so, dass man nicht, also dass einem nicht der Boden unter den Füßen so wegleitet, also etwas, was einen orientieren kann, inmitten von all diesen frustrierenden und auch wirklich erschreckenden Sachen.
Also mir hilft es auf jeden Fall immer, mich mitzuteilen in irgendeiner Form. Sei es, dass man auf Social Media rantet oder eben spricht, ne? Dass man das irgendwie rauslässt.
Auch Tagebuch schreiben würde auch gehen.
Genau. Oder mit anderen Leuten kommunizieren. Ja. Also nicht sich irgendwie verziehen, sondern versuchen, mit anderen Leuten irgendwie vielleicht auch ein Netzwerk aufzubauen und dann, weil wenn man alleine ist, dann kann es einem vielleicht schwerfallen, von diesen ganzen wirklich schrecklichen Einflüssen fernzuhalten. Ne?
Ja, also das Schlimmste, was passieren kann, also wenn man sich zurückzieht, dass man dann denkt, also wenn man etwas so gegen diese ganzen Tendenzen hat, also ein instinktives Gefühl, dass da was falsch ist, dass man dann denken könnte, man wäre paranoid. Aber das, also die Gefahr, die ist geringer, also wenn man sich mit anderen Leuten zusammenschließt, also wenn man andere findet, also die auch so, also mit denen man seine Gedanken teilen kann.
Ja. Und ich glaube, was auch noch hilft, manchmal, wenn es einfach, wenn man merkt, dass man wird zu paranoid oder man ist zu depressiv oder wie auch immer, also erstens gutes Essen. Ja, das ist schon sehr wichtig. Also so geht's mir auf jeden Fall. Und wenn ich irgendwie eine gute Bratwurst gefrühstückt habe, dann geht's mir schon ein bisschen besser.
Ja.
Und also ich weiß nicht, also es gilt sicherlich für alle, aber vielleicht besonders für Männer ist Sport eben auch sehr wichtig. Also mir tut das immer extrem gut, wenn ich irgendwie mit Gewichten arbeite oder Klimmzüge oder Liegestützen mache oder was auch immer, halt trainiere, weil man kann einfach ein bisschen seine Aggression auch irgendwo reinbringen und es hilft einfach auch gegen diese depressiven Verstimmungen, hilft Sport eigentlich auch ganz gut, wenn man es jetzt nicht exzessiv betreibt. Ne? Es gibt ja auch Leute, die sind dann süchtig danach, aber
ja. Oder auch einfach nur ein Spaziergang hilft auch.
Also rausgehen würde?
Genau.
Genau. Ja. Ja, und was mir auch noch einfällt, ist, glaube ich, dass viele, also sehr komplex scheinende emotionale Zustände auch, also daher kommen, zumindest aus meiner Erfahrung, wenn ich zu wenig trinke. Dass also viel Wasser trinken, also auch sehr hilfreich ist.
Ja, es ist eigentlich, man
Und
muss eigentlich,
Meditation.
ja, man muss eigentlich einen gesunden Lebensstil haben. Je mehr man von der Welt irgendwie wahrnimmt, ne, desto, das bedingt sich irgendwie, um nicht zu verzweifeln, muss man halt auch irgendwie mit seinen Lebensstil möglichst gesund gestalten.
Ja, das Wissen, das man ansammelt, muss irgendwie angewendet werden. Wenn es nicht angewendet wird, dann hat man irgendwie Probleme.
Ja, dann ist es wie, als ob man unter die Welle gerät, anstatt dass man auf ihr reiten kann.
Okay, gut. Würde ich sagen, haben wir heute einiges abgedeckt an Themen. Und wir hören uns dann 2 Wochen wieder. Da wollen wir ein Buch diskutieren, zumindest ist es so geplant, von Engdahl heißt er. Ein Buch über NGOs ist das, wo auf jeden Fall nochmal über George Soros zu sprechen kommen und seine Open Society. Genau, gut, dann würde ich sagen, ja, hören wir uns in 2 Wochen. Von meiner Seite, tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.